Wir befinden uns aktuell in einer ganz besonderen Serie mit dem Titel Gott bist du's. Und die große Herausforderung in unserem Leben besteht ja darin, dass wir Gott in unserem Leben erkennen. Und wir sind in unserer modernen Zeit so oft darauf geprägt, dass wir was Besonderes machen müssen. Wir lassen unser Essen dekorieren, fotografieren und stellen es ins Netz, aber essen müssen wir es danach, wie jeder andere auch, mit Messer und Gabel kauen, schlucken. Unser Leben ist eben nicht ein permanentes Highlight, nicht ein permanentes Super-Event, sondern der größte Teil unseres Lebens ist Alltag. Aber es kann ein wunderbarer Alltag sein. Und deswegen möchte ich mit euch heute gemeinsam ganz viele alltägliche Dinge anschauen und hoffe, dass wir gemeinsam erkennen, dass da Gott dahinter steckt. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Teil meines Alltags mitbringen. Viele fragen sich immer, warum ich den Stuhl auf die Bühne bringe. Es ist nur eine Raumbegrenzung, weil ich so hektisch hin und her laufe, dass ich weiß, vorne ist da der Grenze, hier ist da die Grenze und ich versuche nicht aus der Kamera rauszurennen. Also viel Alltag. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich mich zu viel bewege. Die Kameraleute tun einen super Job, dass ich auch online live zu sehen bin. Vor kurzem hatte ich ein interessantes Event. Durch Corona sind ja viele Veranstaltungen ausgefallen. Und ich hatte vor kurzem Klassentreffen. Und weil wegen Corona das große Klassentreffen ausgefallen ist, haben wir es jetzt vor kurzem im kleinen Kreis nachgeholt. Und es war extrem lustig. Und bei einigen Leuten, die ich getroffen habe, ging es mir genauso, wie ich hoffe, dass es uns am Ende des Gottesdienstes mit Gott geht. Ich habe Leute getroffen und habe gedacht, Bernd, bist du's? Und es gibt in ganz vielen Situationen in unserem Leben so die Situation, wir haben unsere Neffe, unsere Nichten, unser Enkelkind ein Jahr nicht gesehen und wir würden es auf der Straße nicht wiedererkennen, obwohl es dasselbe Enkelkind ist. Einfach weil es ist gewachsen, hat eine neue Frisur. Wir haben irgendwie eine andere Wahrnehmung von verschiedenen Dingen. Und plötzlich tun wir uns schwer, Dinge zu erkennen. Und ich glaube, dass es oft auch in unserem Leben mit Gott so ist, dass wir vielleicht die Beziehung mit Gott haben schleifen lassen und dann kommen wir wieder in die Gemeinde und es ist alles anders und wir sind uns nicht sicher, ist es noch so, wie ich es kenne? Ist es noch so, wie ich das will? Habe ich mich geändert? Hast du dich verändert? Gott, bist du's? Bist du's überhaupt? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir in uns hineinhören und darauf vertrauen, dass wir Gott erkennen können, wenn wir unsere Augen aufmachen. Und meine Hoffnung ist, dass wir uns gemeinsam freuen, wie es mir gegangen ist. Ich habe alte Freunde getroffen und es war wie früher. Als wenn ich gestern Abi gemacht hätte, wobei das natürlich absurd ist, aber da habe ich mich wieder in die Zeit hineingesetzt gefühlt, wie ich mit dem eine Unterrichtsstunde habe ausfallen lassen und wir Spaß hatten und wo wir einfach gedacht haben, Wahnsinn. Wir sind Freunde wie gestern, obwohl wir uns 20 Jahre lang gar nicht mehr begegnet sind. Und am Anfang hatte ich ihn auch gar nicht erkannt. Graues Haar, etwas fülliger geworden, lange Haare, ganz witzig. Nicht dem Klassenfoto zuzuordnen, aber er war es. Und er ist immer noch dasselbe gewesen. Und das wünsche ich mir, dass es uns gelingt, dass wir heute gemeinsam eine Reise durch Alltagsstationen von Menschen im Neuen Testament gemeinsam unternehmen und danach sagen, wow, jetzt habe ich einen alten Freund wiederentdeckt. Ich habe Gott entdeckt und ich kann ihn ansprechen. Und er antwortet mir und es kann gute Zeiten geben. Und das ist meine Hoffnung. Und ich möchte mit euch ganz am Anfang von einem Buch anfangen. Wir werden es in den nächsten Tagen öfter lesen, weil die Weihnachtstage vor der Tür stehen. Wird an ganz vielen Stellen auch immer gerne zitiert. Das ist im Buch Lukas. Das ist das dritte Buch im Neuen Testament. Da haben verschiedene Schreiber aufgeschrieben, was ihnen wichtig gewesen ist an den Erlebnissen und den Alltagssituationen, die sie mit Jesus erlebt haben, aber auch, was für sie dann besonders geworden ist, wenn sie diese Situationen erlebt haben. Und wir fangen gleich im ersten Kapitel an, im Lukas-Evangelium. In den Tagen des Herodes, des Königs von Juda, war ein Priester namens Zacharias, der hatte eine Frau namens Elisabeth. Hört sich jetzt erstmal sehr unspektakulär an, aber ist ganz wichtig, dass das da drin steht, weil in der damaligen Zeit hat man weder eine digitale Uhr gehabt, noch irgendein Handy dabei. Und da war es ganz wichtig, woran konnte man sich denn orientieren, über welche Zeit schreibt er denn? Also die erste Zeit, die man angefangen hat, man hat mal den König benannt. Das war gut. Also in unserer Zeit wäre es vielleicht so gewesen, in der Zeit, als Angela Merkel Kanzlerin war. Dann kann man schon mal den Zeitraum auf 16 Jahre eingrenzen. Oder wenn man sagt, in der Zeit, als Donald Trump Präsident war, dann hat man 4 Jahre. Aber wenn man das nicht so macht, wenn man das kombiniert mit verschiedenen anderen Dingen, dann kommt man auf ein sehr, sehr genaues Datum. Und das ist uns oft gar nicht so bewusst. Der Lukas hat sich super viel Mühe gemacht, das ganz genau rauszukitzeln, wann das war. Und da haben wir sehr, sehr viele Informationen. Und ein wichtiger Zeitraum war, es war schon mal Herodes, König von Juda. Jetzt gab es aber noch was, und zwar, es gab einen Zacharias. Und der Zacharias, der war Priester. Und bei den Priestern war das ja so, dass die nicht einfach gesagt haben, gut, ich bin Priester, und wenn sie Lust hatten, sind sie dann einfach irgendwie Dienst machen gegangen, sondern das ist nach verschiedenen Familien gegangen. Und jede Familie war zu einem bestimmten Zyklus an der Reihe Dienst zu tun. Also wissen wir, wenn der Zacharias Dienst getan hat, können wir das relativ bis auf einen Monat genau bestimmen, welcher Monat davor gelegen haben muss, als dieses Ereignis war. Der war zwar in seiner Familie, gab es da einen Zyklus, da war er vielleicht alle 2 Jahre dran, aber es musste auch noch gleichzeitig der Herodes König sein. Also das heißt, kommen da relativ gut dran. Dem Lukas war das wichtig, genau zu beschreiben, um was es ging. Und interessanterweise, wir wissen also, der Zacharias hatte eine Frau, und uns wird auch der Name der Frau verraten, die heißt Elisabeth. Und dann wird eine Krisensituation beschrieben, und zwar, die beiden hatten kein Kind. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn die schon länger verheiratet sind. Und der Grund war, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide sehr alt waren. Da muss man sagen, da hatte Lukas wahrscheinlich nach bestem und Gewissen, Wissen und Gewissen beschrieben, wer ist schuld, die Frau. Das war damals so. Also damals war immer die Frau schuld. Also heute ist es natürlich anders. Heute sind wir gleichberechtigt. Heute dürfen auch die Männer Schuld haben. Aber der Verdacht ist immer, am Anfang ist es immer die Frau. Aber letztendlich ist es eine Krisensituation, die da genau beschrieben wird. Das heißt, wenn wir wissen, sie beide waren sehr alt, können wir eben das Datum, an dem die Zeit stattgefunden hat, noch deutlich eingrenzen, selbst wenn er vor einigen Jahren schon mal Priesterdienst hatte. Und der Herodes, es war in dem Alter, als sie sehr alt waren, kein Kind hatten und das Ganze für sie auch eine Lebenskrise dargestellt hat. Ich möchte jetzt gar nicht auf diese spezielle Geschichte eingehen, da gibt es eine super Predigt von Gottfried im Teil 2 von Gott bist du's. Aber mir ist es wichtig, euch hineinzunehmen in diese Geschichten und Erzählungen von der Dimension des Alltags her. Weil das Interessante ist, wundersam wird diese Frau schwanger, und ihr könnt die Geschichte selbst nachlesen und auch euch die Predigt dazu anhören. Das Online-Team stellt die immer zeitnah ein. Ihr könnt eine ganze Serie, wenn ihr sagt, Mensch, worauf bezieht es sich, nochmal anhören. Also ich bin sehr zufrieden mit euch, Online-Team. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch. Das ist Wahnsinn, was da möglich ist. Weil das Interessante ist, dieser Alltag, sie haben kein Kind und plötzlich ist sie schwanger, wird einfach so in einem Satz beschrieben. Und plötzlich sind 9 Monate später, und wir erfahren über diese 9 Monate gar nichts. Und wir können davon ausgehen, in diesen 9 Monaten haben sie gegessen und getrunken und Bauchschmerzen gehabt und es war heiß und es war kalt und der Priesterdienst war vorbei. Aber weil wir alle schon so auf intensive Geschichten geprimed sind, dann sagt der Lukas, komm, die 9 Monate Schwangerschaft kennt jeder, zack, weiter. Egal, ob die Übelkeit hatte und gebrochen hat oder ob die Kinder in der Nachbarschaft genervt haben, brauchen wir nicht erzählen. Alltag, ich lasse so viel wie möglich Alltag weg. Aber zwischen den Zeilen steckt dieser ganz intensive Alltag. Auch die Elisabeth war schwanger und die Elisabeth hat einen dicken Bauch bekommen und die hat in der Hitze gelitten, wenn es zu warm war und die hat gelitten drunter und sie hatte Wehen bekommen. Und wir staunen immer manchmal auf der Bibel, da tun wir manchmal so, als fällt ja jemand vom Himmel. Nein, die Elisabeth musste ein Kind zur Welt bringen wie jeder andere auch und wir wissen nicht, wie schmerzhaft es war. Wir wissen nicht, ob sie gut danach ging, sondern wir haben einfach gesagt, ja gut, danach war halt der Johannes auf der Welt. Aber da ist ganz viel Alltag drin, wo wir immer denken, oh Gott, es trifft mich, ich habe Schmerzen. Ja, also so ist unser Leben, so ist unser Alltag. Es hat heute alle betroffen, die heute früh außer Haus mussten. Manche beruflich, manche zur Gemeinde. Geschneit hat es für alle gleich. Kein Grund zur Sorge, es ist niemand hinter euch her. Also es ist Wetter. Und kurze Zeit später wird dann einfach nach diesen 9 Monaten, geht der Lukas weiter im nächsten Kapitel und beschreibt auch wieder etwas, was alle betrifft. Und zwar, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass die Welt geschätzt werden sollte. Also auch wieder etwas Unspektakuläres. Wir wissen, es gab damals offensichtlich auch noch einen Kaiser, der heißt Augustus. Beim Augustus ist es jetzt ein bisschen schwierig einzusortieren, wann das genau war, weil der war relativ lange Kaiser. Also da ist das jetzt keine so ganz präzise Angabe. Deswegen war es vorher wichtig, dass er den Herodes noch erwähnt hat. Das heißt, jetzt können wir es eingrenzen. Also Herodes und Augustus gleichzeitig und 9 Monate nach den Ereignissen, dass der Priester mit seiner Frau schwanger geworden ist. Aber auch hier wieder eine ganz lapidare Alltagssituation. Keine Spezialsituation, sondern dem Augustus, der hat die gute Idee gehabt, dass er einfach alle Leute, die in seinem Reich wohnen, schätzen lässt. Also für all diejenigen, die denken, der Lockdown bei Corona war irgendwas spezifisch Religiöses, nein. Es war eine politische Entscheidung, die uns alle getroffen hat. Das war keine Christenverfolgung, falls ihr irgendwie gedacht habt. Das hat nur mit euch zu tun. Das war eine politische Entscheidung, die alle Menschen betroffen hat. Alle mussten daheim bleiben und wir leben in einem Land, wo wir zum Glück schon wieder sehr viel Bewegungsfreiheit haben. Wenn wir in andere Länder schauen, gibt es da immer noch Lockdowns und Ausgangssperren, Bewegungsbegrenzung. Uns geht's gut. Die gute Nachricht, unser Alltag ist sehr privilegiert. Und deswegen wird hier auch überhaupt kein Leid geklagt. Es ist erstaunlich, wie wenig Jammern davor kommt im Lukas. Obwohl es vielleicht Grund zum Jammern gab. Weil es gab nämlich folgendes Problem. Maria und Josef waren inzwischen auch schwanger. Und ausgerechnet während der Schwangerschaft sollten die eine Weltreise antreten. Durchs halbe Römische Reich. Da steht nicht drin, oh, schon wieder Augustus und Politik und böse. Nein, es heißt einfach, und sie gebar einen Sohn. Die sind da hingereist, wie es angeordnet war. Kein Gejammer, kein Geheule. Und es war der Erstgeborene und sie wickelt ihn in Windeln. Was man mit Babys halt so macht. Also, nackig ist gemein, Windeln ist ein bisschen hygienischer. Und sie legt ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum war in einer Herberge. Und auch da muss man sich klar sein, das ist erstmal eine Alltagssituation. Es wird nicht groß darauf eingegangen, ob sie Wehen hatte und dass es draußen vielleicht kalt war. In dem Stall war es vielleicht auch zugig und stinkig. Nicht erwähnenswert, kein Grund zum Jammern. War halt damals so. Haben wahrscheinlich viele gemacht. Manche haben die Kinder auf dem Feld gekriegt und weitergearbeitet. Also fragt mal eure Großeltern, da ist nach dem Zweiten Weltkrieg viel möglich gewesen, wo wir heute schon Albträume kriegen, wenn wir drüber nachdenken. Da wird nur erwähnt, sie hat einen Sohn bekommen, der war der Erstgeborene und sie wickelt ihn in Windeln. Und da muss man schon sagen, das war schon tragisch. Es war offensichtlich in dem Ort, wo sie geschätzt werden sollte, kein Platz, dass sie da eine vernünftige Herberge hatte und dann hat sie das Kind im Stall zur Welt gebracht. Keine große Aufregung. Aber eigentlich schon ziemlich dramatisch, wenn wir zwischen den Zeilen lesen. Also ich finde es nicht super hygienisch, im Stall geboren zu werden. Wahrscheinlich heute wird man gleich zum Abstrich machen kommen, wenn man irgendwo geboren ist, weil man muss ganz sicher sein, dass da kein Keim irgendwie aufs Kind kommt. Und man muss gucken, ob die Frau auch wirklich stillen kann, weil sonst ist das alles schlecht, ja. Keine Kuhmilch, antiallergisch. Also ihr versteht, Wir machen uns über so viele Dinge Gedanken und Sorgen. Das war damals völlig irrelevant. Und der Lukas war Arzt, also es war keiner, der irgendwie da leichtfertig über solche Details hinweggegangen wäre, wenn sie wichtig gewesen wären. Aber der hat gesagt, da können wir ganz, ganz entspannt sein. Und dann ist Lukas einfach so, geht Schritt für Schritt vor. Was macht man denn so, nachdem er ein Kind auf die Welt gebracht hat? Da geht es weiter. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose sie ihre Tage vollendet hatte, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Gut, also es ist natürlich so, nach der Geburt direkt, es ist nicht so, dass die Frau wieder aufsteht und sagt, super, alles gut, sondern die braucht auch ein paar Tage Erholung. Und da gibt es eben verschiedene Abschnitte dieser Erholung nach der Geburt. Und unter hygienischen Gesichtspunkten haben die Juden damals schon ein sehr fortschrittliches Gesetz gehabt. Und da war es eben so, dass man sogenannte Tage der Reinigung nach der Geburt einhalten sollte, einfach damit sich die Frau nicht überfordert, die Frau danach nicht krank wird und man danach auch wieder gut unter Leute gehen kann, ohne dass es Probleme gibt. Und es gab ein Regelwerk und das haben die umgesetzt. Und danach hieß es ganz lapidar, nachdem die Tage vorbei waren, gab es ein Gesetz und das haben sie einfach eingehalten. Nicht, wie fühle ich mich und heute, oh, Jerusalem ist schwierig und oh, der Gottesdienst heute um 10 Uhr und die Straßen sind glatt. Nein. So haben wir es schon immer gemacht, von Generation zu Generation. Und so wollen wir das machen und so ist es auch wert, dass wir es umsetzen. Weil unser Leben ist nicht immer Halligalli und unser Leben ist nicht immer nur voll offensichtlicher Wunder, sondern manchmal ist unser Leben einfach nur Leben. Und in dem Fall war eine Reise nach Jerusalem angesagt und es war eine reine Routinegeschichte, es war klar, Geburt, Tage der Reinigung vorbei, Jerusalem. Kommt man im Kalender ankreuzen? Unkompliziert. Keine komplizierten Gedanken. Und dann sind sie nach Jerusalem gekommen. Und das Interessante ist, auch hier wird wieder begründet, warum wird es denn genau gemacht? Die Juden, denen war es klar, warum das gemacht wird, aber der Lukas hat ja auch an andere geschrieben, die vielleicht noch nicht so genau vertraut war. Warum muss die das denn jetzt machen, die arme Frau? Und dann sagt der Lukas ganz einfach, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Also, er hat vorhin erwähnt, es war der Erstgeborene, also fällt er unter die Kategorie. Also, keine Diskussion, so machen wir es. Was mussten die jetzt genau machen? Wenn man jemand irgendwie heiligt, gibt es ja immer ein Ritual. Ist auch ganz wichtig, dass wir Rituale haben, dass man sich daran erinnert. Also und eines der Rituale, die eben gängig waren, war, um den Herrn ein Opfer zu bringen, wie im Herrn Gesetz des Herrn geboten ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Wir sehen jetzt drei Verse hintereinander für diejenigen, die mitgezählt haben. Es stehen drei Alltagssituationen hintereinander beschrieben, die Maria und Josef mit Jesus dann umgesetzt haben. Und in drei allen Alltagssituationen steht, wie im Gesetz des Herrn geschrieben. Also scheint es dem Lukas schon gewichtig zu gewesen sein, dass er mal thematisiert, okay, so im Alltag brauchen wir verschiedene Regeln. Im Alltag brauchen wir Gesetze. Das gehört zu jeder Routine dazu, weil wenn man keine Regeln kennt, kann man sich nicht dran halten und dann laufen Dinge schief. Also hat der Lukas schon mal gesagt, ihm ist das schon mal wichtig, dass wir Regeln und Gesetze kennen und dass wir sie umsetzen. Aber es ist auch wichtig, dass wir wissen, woher kommen sie denn? Und das positive Motiv war ja nicht einfach, hier, ihr sollt ein Gesetz befolgen, sondern wir wollen uns auf Gott ausrichten in dem Gesetz. Wir wollen den Erstgeborenen Gott heiligen. Und wir wollen das in Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, also bringen wir ein Opfer. Also es wird uns schon erklärt, warum. Aber damit sich nicht jeder neu Gedanken muss, wie er es machen soll, haben wir eine Regel gehabt. Und jetzt, während Maria und Josef einfach so ganz normal ihren Alltag umsetzten und sich auf die Reise nach Jerusalem gemacht haben und dann im Tempel vorstellig geworden sind, passiert was, was dem Lukas unheimlich wichtig ist und was extrem abgefahren ist. Und zwar gab es in Jerusalem einen Menschen namens Simeon. An sich nochmal sehr spektakulär, war ein häufiger Name. Wahrscheinlich gab es ein paar mehr davon, aber es ging dem Lukas um einen speziellen Simeon. Und den Simeon, den er da beschreibt, das war ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und er wartete auf den Trost Israels. Jetzt liest man so drüber und denkt sich, okay, warum braucht Israel überhaupt Trost und auf was wartet er genau? Da können wir davon ausgehen, dass Simeon war jemand, der nicht einfach so zum Spaß gewartet hat, so irgendwann wird es hoffentlich besser werden, sondern der Simeon war gottesfürchtig und gerecht. Und für Gerechtigkeit hat man damals das Gesetz gebraucht und für die Gottesfurcht, das war eine Einstellung, die man ihm zugeschrieben hat. Und er kannte offensichtlich die Verheißungen, die das Volk Israel hatte. Und da gab es eine Verheißung auf dem Volk und diese Verheißung stand noch aus. Und weil die noch ausstand, konnte man darauf warten. Also das heißt, das hat eine Logik gehabt. Das war nicht so, dass da irgendein alter Mann rumsitzt und sich denkt, ich warte, dass die Welt besser wird. Sondern er hat sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, wie könnte unsere Zukunft aussehen? Wie könnte unsere Zukunft besser werden? Und was könnte ich in der Zeit machen? Und für den Lebensabschnitt, in dem er sich befunden hat, war einfach seine Aufgabe zu warten. Er hatte keinen konkreten Job. Im Gesetz war nichts beschrieben, was er hätte besser machen können. Er hat einfach gottesfürchtig und gerecht gelebt. Aber offensichtlich so auffällig, dass ihn der Lukas identifizieren konnte. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, es lebt in Amberg ein Mann namens Müller, dann ist das jetzt noch nicht super spektakulär. Also da gibt es wahrscheinlich ein paar. Aber man konnte ihn so genau eingrenzen, weil er so herausgestochen ist. Obwohl es ein ganz alltägliches Leben, was er gelebt hat. Wir wissen seinen Beruf nicht, wir wissen ganz viel von ihm nicht. Aber alles, was wir von ihm wissen, ist so herausragend, dass der Lukas ihn für erwähnenswert hält. Obwohl das erstmal ganz viel Alltag war. Und er hat sich so sehr auf ein Wunder gefreut, auf was Besonderes, auf was Neues. Und jetzt ist es so, dieser Mann in Jerusalem namens Simeon wartete nicht nur auf den Trost Israels. Und jetzt kommt was, wo ihr wieder mitzählen dürft. Denn er wartete nicht nur, sondern der Heilige Geist Gottes war auf ihm. Da finden wir zum ersten Mal die Erwähnung des Heiligen Geistes und nicht mehr das Gesetz. Im nächsten Vers, der Simeon, von dem wir gerade geredet haben, der hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hätte. Das war jetzt eine sehr persönliche Verheißung, die er bekommen hat. Also diese Verheißung ging um den allgemeinen Trost, der ihm ganz Israel widerfahren sollte, hinaus. Er hatte die Verheißung, dass dieses Wunder zu seinen Lebzeiten passieren würde. Er hatte die Verheißung, dass er nicht sterben würde, bevor dieses Wunder, was verheißen war, zumindest in Ansätzen sichtbar ist. Und woher wusste er das? Vom Heiligen Geist. Wieder einen Vers weiter. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Botschaft. Wir hören zum dritten Mal das Wort Heiliger Geist. Also in drei Versen aufeinander heißt, der Heilige Geist war es, der Heilige Geist war es, der Heilige Geist war es. Und zu was motivierte ihn? Geh in den Tempel. Was für ein Wunder. Ein Mann geht in den Tempel. Also, ihr seht, nichts. Also, es gingen dauernd Menschen in den Tempel. Also, es war nichts Ungewöhnliches, in den Tempel zu gehen. Also, wenn ich jetzt jemand erzähle, ich gehe in den Gottesdienst, da gibt es wahrscheinlich viele, die das heute machen. Das ist nicht das Spektakuläre, aber das Spektakuläre ist, dass der Simeon das mit der richtigen Einstellung gemacht hat. Mit der engen Verbindung zum Heiligen Geist. Weil bloß in den Tempel gehen bringt nichts. Nur in den Gottesdienst, einfach in den Gottesdienst zu gehen, das bringt nichts. Ich muss auch was mitbringen. Und der Simeon hat alles mitgebracht, was es gebraucht hat. Er hatte die Stimme des Heiligen Geistes gehört und er sah die Eltern des Kindes namens Jesus. Und warum sind die gekommen? Hatten die irgendeine Stimme aus dem Himmel gehört, dass sie das machen sollen? Nein. Sie haben das Kind gebracht, weil es im Gesetz steht. So haben wir es schon immer gemacht. Das heißt, der Alltag des Gesetzes trifft auf die Besonderheit der Führung durch den Heiligen Geist. Und da macht er was Abgefahrenes, was heute vielleicht schon wieder kritisch wäre, und er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott. Also, wir werden ein bisschen zurückhalten, wenn wir unser Kind in den Tempel tragen, und dann kommt jemand vorbei und nimmt das Kind aus unseren Armen raus, obwohl wir ihn nicht kennen. Aber offensichtlich hatte der Simon eine positive Ausstrahlung. Vielleicht auch dieses Flair und diese Aura des Heiligen Geistes, und dass da irgendwas Besonderes passiert. Und deswegen haben Maria und Josef ihm offensichtlich erlaubt, dieses Kind zu nehmen. Und er hat dieses Kind genommen, und obwohl das was ganz Alltägliches war, da waren viele Kinder, einfach alle Kinder, die um die Zeit Jesu geboren waren, sind in den Tempel gebracht worden. Nach dem Gesetz. Da waren viele da, aber Simon ist nicht einfach so in den Tempel gegangen, sondern er war konzentriert, war fokussiert, er hat was erwartet, er hat gesagt, heute passiert was, ich spüre es. Ich erahne dieses Wunder. Und als er dieses Wunder gesehen hat, hat es zu Lobpreis und Anbetung geführt. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sprach, nun lässt du, Herr, deinen Diener in Frieden sterben nach deiner Verheißung. Welches Wunder hat er gesehen? Was hat er gesehen, was all die anderen Menschen, die auch da waren, nicht gesehen haben? Er hat gesagt, die Verheißung, dass Gott zu seinem Wort steht, die Verheißung, dass der Messias kommt, die Verheißung, dass der Trost Israels auf diese Erde kommt, die Verheißung, dass es einen Retter gibt. All diese Verheißungen konnte er sehen. Wo andere nur gedacht haben, alter Mann, was nun? Er hatte durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, Dinge zu sehen, die mit dem bloßen Auge für niemand anders zu erkennen waren. Und er beschreibt ganz genau, was er erlebt hat und warum das für ihn so ein toller Tag war, an dem er in den Tempel gehen konnte. Und das Baby Jesus, das nicht zu ihm gesprochen hat, das ihn vielleicht angelächelt hat oder angespuckt hat, wir wissen es nicht, hat es auf den Arm genommen und hat gesagt, meine Augen haben dein Heil gesehen, oh Gott, welches du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Was hat denn Simeon jetzt ausgezeichnet? Was war der Unterschied zwischen Simeon und all den anderen, die an dem Tag anwesend waren? Und alle, die da anwesend waren im Tempel, die haben versucht, nach bestem Wissen und Gewissen ihren Alltag zu leben, die Regeln zu befolgen. Der Unterschied war, dass der Simon in einer lebendigen Beziehung zum Heiligen Geist gestanden ist. Und nur der Heilige Geist befähigt uns, die Dinge vernünftig zu beurteilen. Weil sonst sehen wir nur Alltag. Und unser Alltag kann super erdrückend sein. Er kann super langweilig sein. Er kann super anstrengend sein. Ganz viele kommen abends heim und sagen, boah, was für ein Tag. Noch ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Essen, ein bisschen Bett. Das ist für viele der Alltag. Viele haben ihre Kinder daheim und wickeln, kochen, wickeln, Bett gehen, füttern, einkaufen gehen, kochen, schlafen, Alltag. Also so ist es. Der große Teil unseres Lebens ist Alltag. Aber wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben und wenn der Heilige Geist zu uns sprechen darf, dann kann jeder Tag ein Tag voll Wunder Gottes sein. Und dann können wir in den Tempel hineinlaufen oder in den Gottesdienst gehen oder in den Supermarkt oder zu unserem Nachbarn. Es ist völlig egal, wo wir hingehen. Der Ort ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir mit dem Heiligen Geist dorthin gehen. Und dass wir die Augen haben, die sehen können, was Gott sieht. Und dass wir die Ohren haben, die verstehen, was Gott in dem Moment tun will. Und dann brauchen wir nämlich plötzlich nicht mehr über irgendwie die Politik schimpfen, dann brauchen wir nicht über die Gemeinde schimpfen, dann brauchen wir nicht über das Wetter schimpfen, dann brauchen wir überhaupt nicht unzufrieden zu sein, sondern können wir sagen, wow, es ist Wahnsinn. Gott, was du für Wunder tust in dieser Welt, die für uns oft so traurig und so kalt und so alltäglich ist. Deine Wunder, Gottes, Gott, sind überall. Und wisst ihr, was das Abgefahrenste ist? da kommt ein Mann, den Maria und Josef nicht kennen. Kommt einfach im Tempel auf sie zu, nimmt ihnen ihr Kind aus dem Arm, freut sich wie verrückt. Lobt Gott, ist dankbar und sein Leben hat sich für immer verändert und er geht vielleicht heim, legt sich hin und stirbt, weil einfach jetzt kann es nicht mehr besser werden. Also, er hat alles gesehen. Und Maria und Josef haben ja auch schon Wunder gesehen. Ist ja nicht so, dass sie komplett außen vor waren. Sie haben ja Jesus durch eine Verheißung bekommen. Sie hätten eigentlich schon wissen können, dass da was Besonderes ist. Aber was machen Maria und Josef? Maria und Josef wunderten sich. Und genau das ist das, was uns passiert, wenn wir ohne Heiligen Geist unterwegs sind. Dann können wir uns nur wundern, weil wir nicht sehen, was wirklich passiert ist. Es ist so leicht, Wunder, die passiert sind, zu übersehen. Einfach, weil wir die Geschichte dahinter nicht kennen. Einfach, weil wir nicht verstehen, was da schon alles vorher passiert ist. Und weil wir nicht verstehen, was Gott damit vorhat. Und weil uns auch gar nicht interessiert, weil wir einfach so motiviert sind, mal drüber zu motzen. Also ein wirklich großes Wunder für all diejenigen, die es noch nicht wissen, ist, dass ihr heute hier seid. Vor 10 Jahren gab es hier keine Gemeinde, wo man hingehen konnte und Gott loben konnte. Aber es gab schon Menschen, die das schon gesehen haben. Es gab Menschen, die dafür gebetet haben, die haben gesagt, Gott, du hast verheißen, dass es in Amberg eine Gemeinde geben wird. Gott, du hast verheißen, dass jemand kommen wird, der diese Gemeinde mit uns bauen will. Und diejenigen, die damals schon dabei waren und schon wach waren, die waren damals schon begeistert, was alles noch kommen wird. Und Vögels tragen da einen ganz wichtigen Beitrag. Das waren Menschen, die haben das im Herzen getragen, die haben es gesehen und die hatten den Heiligen Geist. Und als es bei ihnen an der Tür geklopft hat, haben die gesagt, oh, heute ist der Tag. Wir wussten, es wird eines Tages ein Mann an unsere Tür klopfen und wir werden mit ihm Gemeinde bauen. Ja, wenn ich nur hier sitze und sage, okay, gut, mietet halt irgendjemand einen Raum an, das ist langweilig, das kann jeder machen. Ich kann auch kommen, den Raum anmieten. Kann hier ein Konzert geben, eine Rede halten, Motivationsworkshop. Das ist Alltag, das ist langweilig. Aber wenn ihr mit den Augen des Geistes sehen könnt und sagt, wow, Wahnsinn, wie weit sind wir gekommen? Hier hat uns Gott gebracht. Es gibt Menschen, die sehen hier vielleicht einfach Zwillinge durch die Gänge rennen und denken sich, ja, Zwillinge, gut, gibt es auch manchmal, ja, manchmal kommt man allein, manchmal zu zweit. Ja, aber wenn ich die Geschichte kenne und weiß, wow, das war nicht einfach. Wenn ich weiß, oh, da ist viel Bewahrung dabei gewesen, da ist viel Wirken Gottes am Werk gewesen, da ist viel Gebet dahinter, dass sie heute so alltäglich sind. Also gesund ist alltäglich. Also. Aber auch das ist schon eigentlich eine Beleidigung, weil dass wir gesund sind, ist nicht alltäglich, das ist eigentlich ein Geschenk. Und ein Wunder, und wir brauchen die Augen dazu, dass wir dankbar sind und nicht sagen, oh, pff, heute ist es kalt, da zwickt es mich im linken Zeh, ich brauche warmes Wetter. Nein, dass der Zeh sonst nie wehtut, ist das Wunder und das Geschenk. Dass ich hier über die Bühne springe, einfach, das ist ein Geschenk. Ohne Schmerzen, ohne Probleme. Das sind die Wunder. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir das wieder dankbar anerkennen können. Vielleicht ist es ein bisschen laut gewesen bei der Musik oder ein bisschen leise oder ich habe zu schnell gesprochen. Es gibt viele Dinge, über die ihr motzen könnt. Vielleicht habe ich zu viele Bibeltexte verwendet, vielleicht zu wenige, vielleicht die falschen. Es tut mir leid. Aber ich lade euch ein, dass ihr hinter all das, was da passiert ist, mit den Augen des Geistes guckt und staunt, was wir hier für einen Schatz in Amberg und darüber hinaus haben. Wir kommen so schnell mit Strukturen und Gesetzen. So muss es sein und so muss es sein. Dem Simon war das egal. Hat sich nicht drum geschert, welcher Tag ist, sondern hat den Heiligen Geist auf sich wirken lassen und ist in den Tempel gegangen. Hat sich an Gottes Verheißung festgehalten und hat gesagt, es wird gut. Ich weiß es. Ist vielleicht ein bisschen holprig. Der Simeon hat sich auch nicht gefreut, dass die Römer sein Land überfallen haben, dass die Juden unter römischer Herrschaft waren, aber das war nicht sein Problem. Hat nicht die ganze Zeit gejammert, oh, die Politik und Lebensmittel, keine Ahnung. Sondern von Simeon wissen wir nur, der Geist war auf ihm. Er hat auf ihn vertraut und deswegen konnte er die Wunder Gottes sehen. Die Römer waren immer noch Herrscher im Land. Jesus hat noch kein einziges Wunder getan, er hat noch nicht mal einen Satz gesagt. Aber er hat gesagt, ich weiß, was ich gesehen habe. Und Maria und Josef, nachdem sie es noch nicht verstanden haben, was passiert ist, was macht man dann, wenn man nicht versteht, was gerade los ist? Man hält sich an dem fest, was man kennt. Man hält sich an die Regeln. Und nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt namens Nazareth. Das ist eine gute Sache, wenn ihr gerade keinen konkreten Auftrag von Gott habt. Macht nicht nichts, sondern macht einfach die Dinge, die man macht. Geht zur Schule, lernt was. Geht in euren Job, macht das Beste, was ihr machen könnt. Seid treu in dem, was ihr macht. Die Verheißung Gottes über eurem Leben wird sich erfüllen. Maria und Josef haben es nicht gecheckt, der Simeon war weiter als sie. Aber auch Maria und Josef haben erleben dürfen, was aus Jesus geworden ist. Und Maria stand sogar am Kreuz, als Jesus dann gestorben ist. Durch den Heiligen Geist können wir durch unseren Alltag erfolgreich gehen und die Wunder Gottes auch im Alltäglichen sehen. Und ich lade euch jetzt ein, dass wenn wir gemeinsam das letzte Lied singen, dass wir versuchen, vorbei an all dem Alltäglichen, was uns belastet, zu schauen, dass wir mit der Hilfe des Geistes Gottes all das Wunderbare, was er uns schon geschenkt hat, in unserem Alltag sehen können. Und dass wir darauf vertrauen, dass all das, was er verheißen hat, sich auch umsetzen wird, weil er ist treu, der es gesprochen hat. Aber wir können es nicht mit eigener Klugheit und eigener Kraft und mit eigener Strategie. Und wir können es nicht mit Regeln und Gesetz. Der Simeon wird kontrastiert als der, der dreimal im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist erwähnt wird, weil es dem Lukas so wichtig war, dass wir uns vom Geist leiten lassen. Amen.